Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, hier ist wieder Tiki-Taka. Eine neue Woche hat begonnen mit einem Trainerwechsel. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien ist was passiert bei einem berühmten Chaos-Club. Darüber werden wir reden. Wir reden natürlich über den weiter maximal spannenden Meisterschaftskampf in La Liga. Und auch unten haben ein paar fast schon feststehende Absteiger nochmal ein Lebenszeichen gesendet. Also, es gibt viel zu tun. Zeit für den Alex. Moin.
Moin. Servus, Nils. Ich habe dich vermisst. Weißt du das? Wir haben uns gefühlt ewig nicht mehr gesprochen.
Aha.
Ja. Eine Woche.
Ja. Ich fand das ganz angenehm.
Ach so. Ja, okay. Wir ruht. Ich sehe schon.
Ich habe ja auch ein bisschen mehr zu tun mit Champions League, wobei du hattest auch ein Spiel unter der Woche.
Wir stichelt direkt von Anfang an. Ja. Nee, in der Champions League. Das beobachte ich tatsächlich vom Sofa aus. Mhm. Nicht nur ich, sondern auch der FC Barcelona. Das ist nicht so schön, aber naja. Ja. Dafür ist der Meisterschaftskampf spannend.
Oder ne? Einen Titel schon.
Eben, eben.
Geht schon, ja. Was haben wir denn vorab? Wir haben einen neuen Patreon. Das ist der Simon Mugli. Erstmal Servus, schön, dass du da bist. Ist Servus. Ein Real Madrid-Fan. Und dann hat sich noch ein bisschen was geändert. Ich hatte ja letztens unsere Reyes vorgelesen. 8 Stück, jetzt sind es 9, weil der Flo Mitterer sich gedacht hat, och, Tiki-Taka macht so Spaß, da macht er jetzt auch mit, ist ein Ray. Und der Niklas hat sogar unser neues Tier, unser Super League-Abo abgeschlossen. Also da riesiges Gracias an den Niklas Kampmann. Der ist jetzt so gesehen ein Tiki-Taka-Vorstandsmitglied, aber er ist auch im Real Life, so hat er es uns geschrieben, ein, ja, nicht Vorstandsmitglied, sogar ein Geschäftsführer von den Assistenzprofis aus Köln. Die sind ein bundesweit tätiger Assistenzdienst für Menschen mit Handicap. Auch ganz interessant, was wir da so für Leute in unserer Community haben. Also cool, Niklas, dass du uns auch da weiter unterstützt, dass ihr alle uns unterstützt, wie auch der Simon Muckli als Neuer. Wir haben da auch gleich Fragen. Der Florian, jetzt unser neuer Reh, hat uns ein bisschen Input geliefert. Auch Christian hat uns geschrieben, da werden wir drüber quatschen. Aber ich würde sagen, wir legen los mit dem Chaos-Club, oder? Also nicht dem HSV.
Nicht mit dem HSV, da gab es den Trainerwechsel, sondern mit dem Pendant, dem Spanischen. Lustigerweise haben wir gestern im WhatsApp-Chat mit 2 Kumpels, mit dem Aule und mit dem Matza, Grüße, darüber gesprochen, ob Valencia ein Pendant hat oder ob der HSV ein Pendant hat in Spanien. Und ich habe tatsächlich gesagt, Valencia ist das Pendant. Ja. Und das war vor dem Trainerwechsel, nämlich vor beiden Trainerwechseln. Also der HSV hat heute früh seinen Trainer gewechselt und Valencia heute Mittag auch. Also als hätte ich es gestern Abend gefühlt. Die beiden Chaos-Clubs, absoluter Wahnsinn. Wir fokussieren uns natürlich auf den Spanischen. Ja, und was Valencia da treibt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mir den Wechsel nicht erklären.
Ich zu dem Zeitpunkt. Ja, gut, jetzt ist die Saison schon fast gelaufen. Sie haben 6 Punkte noch Vorsprung auf den Abstiegskampf. Aber eigentlich war das ja auch irgendwo, Javi Gracia wurde ja im Amt gehalten, weil ihm gedroht wurde, sollte er kündigen, er wollte ja schon im Herbst hinschmeißen, dann müsste er mit der Strafe XY zahlen. Also er war ja eigentlich nie so ganz happy im Amt, hat ja im Sommer die Mannschaft übernommen, hat dann gesehen, wie wäre es alles gegangen, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Rodrigo Moreno, irgendwen gab es glaube ich noch, also jede Menge Topstars, Kondogbia im Winter musste er gehen lassen, hat sich dann aber aufgeregt, dass keine neuen kamen und jetzt kann man fast sagen, er wurde vielleicht erlöst, ist des Amtes befreit, wurde beurlaubt.
So kann man es echt nennen, ne?
Warum jetzt erst? Jetzt hat zwar die Mannschaft gegen Barcelona verloren, 2-3. Es war jetzt was von den letzten 6 Partien, haben sie keine gewonnen. Aus den letzten 8 Partien nur 6 Punkte geholt. Eigentlich ist das, für mich ist das alles gar nicht überraschend. Ich hatte ja vor der Saison sie auf Platz 13 getippt. Jetzt sind sie 14. Aber wie gesagt.
Hast du noch im Blick, wo ich sie hingetippt habe? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, zwischendurch haben sie tatsächlich sogar mal 8 Spiele nicht gewonnen. Zwischen November und Januar. Mhm. Und da wurde er nicht entlassen damals. Und wie gesagt, du hast es ja richtig gesagt, er wollte gehen, durfte nicht. Ihm wurde da Vertragsstrafe angedroht. 8 Spiele im Dezember, November verloren. Da wurde er auch nicht gegangen, wo du sagst, naja, dann hast du ja noch die komplette Rückrunde für den neuen Coach. Machen sie auch nicht. Und jetzt ja, vier Spiele oder was das sind, vor, ja genau, vier Spiele vor Saisonende, jetzt entlassen sie ihn schon. Warum? Ja, weil sie Schiss haben, dass sie da unten noch reingeraten. Ja. 6 Punkte Vorsprung sind es aktuell und offenbar hat Peter Lim oder wer auch immer da die Fäden zieht, weiß man bei Valencia nie so genau, nee. Wirklich Bammel bekommen, dass sie da noch komplett in den Abstiegskampf rutschen und Javi Gracia nicht mehr zugetraut, da irgendwie die nötigen Punkte zu holen, weil es ist ja eine absolute Kurzschlusshandlung, da sind wir uns ja einig.
Ja. Ja, so gegen Barcelona kannst du auch mal verlieren. Und trotzdem hat ja die Mannschaft auch immer noch Signale gesendet, hinter dem Trainer zu stehen. Es ist ja trotzdem die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Nur Barca hat noch einen noch jüngeren Kader. Also deswegen konnte man da schon mal gar keine großen Sprünge erwarten ohne den Top-Torjäger von der Vorsaison. Es wurde ja trotzdem in den letzten Wochen Villarreal geschlagen, Celta geschlagen. Also da waren schon auch mal gute Spiele dabei. Ist natürlich blöd, wenn du gegen Osasuna und Cádiz verlierst. Aber viel mehr ist dafür Valencia in meinen Augen gar nicht drin in dieser Saison und dann jetzt noch so 4 Spieltage vor Schluss den Trainer zu wechseln und dann, ja, jetzt ist ja auch, jetzt kommt natürlich wieder nur ein Interimstrainer, ein alter Bekannter, Voro ist wieder da, Voro González hat ja schon letzte Saison, an den letzten Spieltag für Albert Celades übernommen. Aber es ist jetzt, glaube ich, seine, was ist es, 18. Mal, dass er als Interimstrainer
ich,
oder so
übernimmt. Ich glaube tatsächlich das 9. Mal. Wirklich das 9. Mal, dass er als Interimscoach oder Aushilfscoach oder wie auch immer einspringt in, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich glaube in 15 oder irgendwie sowas. Das heißt, eine absolute Vereinslegende bei Valencia, aber eben ja immer Assistenzcoach. Ich glaube, sogar als Sportdirektor hat er mal ausgeholfen. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich Mädchen für alles in dem Verein und immer wenn Not am Mann ist, wenn sie wirklich die Nerven verlieren im Vorstand oder die Direktoren von Valencia, dann holen sie Voro, der Coach dann 2-3 Spiele und dann holen sie wieder einen anderen. Also es ist wirklich Chaos pur bei Valencia. Ich kann es mir nur so erklären nochmal, dass sie komplett Schiss haben, da unten reinzurutschen. 6 Punkte ist eigentlich ein gutes Polster. Ich glaube auch, dass sie nicht mal gewinnen müssen, um die Liga zu halten. Eben, ich glaube, 2 Unentschieden reichen, aber witzig ist, ihr Restprogramm, gegen wen sie spielen, sie haben 3 direkte Duelle mit Abstiegskandidaten. Sie spielen als nächstes gegen Valladolid. Das ist schon mal knackig. Valladolid ist 17. aktuell. Dann Sevilla, brutal schwer natürlich in Sevilla. Da holst du wahrscheinlich eher nichts. Und dann zu Hause gegen Eibar, den letzten. Und danach am letzten Spieltag gegen Huesca, den 18. aktuell. Also ich glaube, das ist so mitbegründet, ne, dass sie ihn entlassen haben, eben dieses Restprogramm. 3 absolut direkte Konkurrenten, weil wenn du da verlierst natürlich, dann schmilzt dein Vorsprung komplett.
Ja, und das ist, was ich vorhin meinte. Also gegen Teams, die oberhalb in der Tabelle stehen, stellt sich der FC Valencia schon auch mal ganz okay an. Wie gesagt, gegen Villarreal gewonnen. Wir erinnern uns an das 4-1 gegen Real Madrid in der Hinrunde. 2-2 im Camp Nou. Auch jetzt Sonntagabend gegen Barca. Das sah ja zwischendurch auch mal ganz okay aus. Aber dann gegen die Teams unten wird dann gerne mal gepatzt und eben die Pflichtpunkte nicht eingefahren. Aber du sagst es, Nerven verloren, man weiß nicht, wer da entscheidet, ob Peter Lim, Anil Murti oder sogar die Tochter von Peter Lim, wir erinnern uns, als Marcelino letztes Jahr in der Hinrunde entlassen wurde, da hat ja auch die Tochter dann auf Instagram irgendeine Story gepostet von wegen, das ist unser Club und wir können damit machen, was wir wollen. Jo, das ist offensichtlich. Mal schauen, ob was es da jetzt wieder für Aufstände auch gibt in Valencia. Da waren ja auch immer mal Plakate gegen Peter Lim und generell Fans auf den Straßen, weil ja, es ist das der HSV Spaniens irgendwo. Aber noch sind sie erste Liga und da wird es eigentlich dabei bleiben.
Ja. Mich würde es auch wundern, denn nochmal, ihnen reicht ja 2-3 Unentschieden. Ja. Also ein Sieg sollte ja sowieso reichen. Und im Endeffekt, dadurch, dass es ja direkte Konkurrenten sind, werden die auch Unentschieden reichen. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie da wirklich noch komplett unten reinrutschen bei 6 Punkten Vorsprung. Und eben 3 Teams sind ja auch noch zwischen ihnen. Also Getafe, Alaves und Valladolid sind ja auch noch als Puffer dazwischen. Ja. Spannend.
Jetzt könnte man natürlich sagen, die Konkurrenz ist aber auch fleißig am Punkte sammeln. Huesca zum Beispiel hat jetzt am Wochenende mal wieder gewonnen. Ist ja auch nicht der erste Sieg in dieser Rückrunde. Real Sociedad überraschend geschlagen, aber im Endeffekt doch verdient. Also so viele Torchancen gab es nicht auf beiden Seiten, aber da war eben Huesca dann doch ein bisschen motivierter. Am Ende war es so ein abgefälschter Freistoß von Sandro Ramirez, den der Aritz Elustondo ins eigene Netz gelegt hat, kurz vor Schluss. Also da hat sich Real Sociedad lange auf dem 0-0 ausgeruht und gedacht, ja, ein Punkt reicht uns für die Europapokalplätze. Aber nee, Huesca hatte da noch diesen berühmten Lucky Punch in der 87. Minute. Jetzt mal wieder gewonnen, jetzt sind sie da zumindest wieder auf Platz 18 geklettert, also den drittletzten Rang, da ist es ja auch ein ständig hin und her, mal punktet Elche, dann sind die, haben die wieder die Nase vorn oder man wechselt sich damit Valladolid ab, da ist es ja super eng, also die letzten fünf Teams haben 26, 30, 30, 31 und 33 Punkte oder so gesehen, die vier Teams da nur jeweils einen Punkt auseinander, noch enger als an der Tabellenspitze.
Tja, und werden Lebenszeichen abgegeben? Ein absolutes, also Huesca natürlich auch, aber eins, mit dem, glaube ich, niemand mehr gerechnet hätte.
Nö,
die kleinen,
nicht mit einem 3-0.
Die kleine SD-Eibar, 3-0 ja. Gegen Deportivo Alaves. Ich glaube, es war Alaves' erste Niederlage unterm neuen Coach, ne? Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Ach,
zwei Siegen, zwei Unentschieden, jetzt die erste Niederlage unter Javi Calleja.
Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet und es war ja wirklich das also lebensnotwendige Sieg, ohne diesen Sieg. Sie haben ja eh schon die allerschlechtesten Karten, 5 Punkte weiter in Rückstand, aber eben der Sieg war wirklich lebensnotwendig, damit du an den letzten 4 Spieltagen halbwegs noch daran glauben kannst. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Und wie gesagt, sie spielen ja noch gegen Valencia beispielsweise. Und im Meisterschaftskampf könnten sie auch entscheidend angreifen. Am letzten Spieltag geht es gegen den FC Barcelona.
Naja, ich glaube, bis dahin sind die längst durch. Und deswegen sind sie vielleicht auch am vorletzten Spieltag gegen Valencia und dann noch am letzten Spieltag gegen Barca.
Es könnte auch noch brutal spannend werden. Also es könnte am letzten Spieltag sich entscheiden, Verlierer der Partie oder derjenige, der nicht gewinnt, hat seine Ziele verpasst. Ne? Die einen können absteigen, die anderen verlieren die Meisterschaft. Das könnte ein brutal spannendes Endspiel werden. Aber 98. Spieltag, sie könnten bis dahin natürlich auch abgestiegen sein. Das kann auch sein. Denn sie spielen gegen Getafe jetzt, brutales Schlüsselspiel für Eibar. Und dann geht es gegen Betis, die kämpfen natürlich um die Euroleague. Also die zwei Spiele jetzt werden brutal schwer für Eibar schon.
Ja, immerhin, sie leben noch. Das war an den letzten 16 Spieltagen war das nicht zu sehen. Da gab es nur 4 von 48 möglichen Pünktchen. Jetzt erster Sieg seit dem 3. Januar. Und das auf durchaus beeindruckende Art und Weise. Also so viele Hattricks hat man noch nicht in dieser Saison gesehen. Mal Rafa Mir, mal Enesiri. Ich glaube, Messi hat noch keinen, ne? Aber da eben jetzt Kike Garcia.
Ich glaube schon, oder? Hat Messi keinen Hattrick?
Ich meine noch nicht. Oh. Letzte Saison gab es, aber in dieser Saison meine ich nur so Rafa Mir, Enesiri. Egal, Kike Garcia jetzt schon früh sich einmal durchgesetzt im Strafraum. Da sah es so ein bisschen nach Abseits und nach irgendwie Hand aus. Aber nee, alles in Ordnung. Und dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal mit starken Abschlüssen zur Stelle gewesen. Solltet ihr euch irgendwie Zeit haben für noch ein Highlight-Video, dann gerne das anschauen. Speziell das 3-0, so aus ganz spitzen Winkel irgendwie ins lange Eck. Fast unmögliches Tor hat er da gemacht. Da war er irgendwie unstoppable, so wie er es auch gerne mal gegen Real Madrid ist, wenn er das Traumtor macht. Aber so hält er irgendwie Eibars Kopf noch ein bisschen über Wasser. Es war jetzt auch der erste Sieg in der Rückrunde, wurde auch allerhöchste Zeit. Nur Real Valladolid hat genauso wenige, also ein. Aber 5 Punkte bis zum rettenden Ufer, 4 Spieltage noch, ist natürlich mathematisch noch möglich. Aber da ja Elche, Huesca, Valladolid, Alaves es da auch so eng zugeht, und da müssten schon einige sehr aufpatzen. Ist ähnlich wie mit Sevilla und der Meisterschaft. Da glaube ich noch nicht dran.
Ja. Ich habe bei Messi nachgeschaut. Das hat mich jetzt interessiert. Tatsächlich kein Hattrick in der Saison geschafft. Warum? Weil er seinen Elfmeter verschenkt hat. An Griezmann in der 90. Hat er schon 2. Hätte sein Hattrick machen können. Andererseits kann man natürlich sagen, er hätte ihn ja höchstwahrscheinlich vielleicht verschossen. Ne? Seine letzten beiden verschossen. Unter anderem gegen Valencia jetzt am Wochenende.
Immerhin. Den Nachschuss noch reingebracht.
Ja, in recht kläglicher Manier, ne? Muss man auch sagen.
Ja, weiß ich, man kann ja den Torwart ausgucken, aber irgendwie, nee, selbst ein Cillessen kommt da noch ran.
Ja, das ist traurig. Der ist so schlecht bei Elfmetern. Ich glaube, ich habe meine Statistik gelesen, dass er irgendwie in keine Ahnung wie vielen Spielen keinen gehalten hat. Und dann, ich meine, letztes Jahr seinen ersten Elfmeter irgendwie gehalten in, keine Ahnung, 30, 20, 25, 28 Pflichtspielen, irgendwie sowas. Also gegen den musst du auch erstmal schaffen, dann irgendwie da zu verschießen. Vor allem, dass er einen hält, nicht ne, daneben schießen oder an Pfosten, sondern wirklich, ja. Sind wir schon beim Spiel Valencia Barça angelangt schon, ne? Ich bin
schon den Bogen gespannt.
Hab ich die Überleitung geschafft, ja. Im Endeffekt könnte man da fast eine halbe Stunde drüber reden über dieses Spiel. Es war unfassbar viel drin, ne?
Ja.
Da weiß man gar nicht.
Im Style passieren immer Sachen.
Wahnsinn. Ich hab's übrigens, ich habe ja bei unseren Tiki-Taka-Tipps auf 2-2 getippt.
Ja,
das muss ich kurz erklären, warum.
Ja.
Diejenigen, die sagen, was bist denn du hier für einer? Wie kannst du gegen Barca tippen?
Wenn und sogar so. Der Nils auf Barca-Sieg tippt.
Genau. Der Grund ist, du nervst mich am Freitag immer mit der Tippabgabe und ich wollte dir zuvorkommen, nicht, dass du mich wieder anschreibst. Ich habe Freitagvormittag immer so viel Stress. Ja? Dachte ich mir, nee, will ich jetzt wieder nicht. Ich gebe die Tipps vorher ab. Sprich, ich habe den Valencia-Tipp vor dem Granada-Spiel abgegeben. So. Natürlich im Leben hätte ich nicht damit gerechnet, dass Barca gegen Granada patzt. Das können wir ja gleich auch drüber sprechen. Aber ich dachte mir eben, ich hatte ein Bauchgefühl, dass sie nicht beide Spiele gewinnen werden. Sprich, dass sie nicht als Tabellenführer ins Duell mit Atletico Madrid gehen. Das war mein Bauchgefühl. Ich dachte natürlich, sie gewinnen gegen Granada und dementsprechend dann würden sie gegen Valencia nicht gewinnen, sodass sie eben nicht als Erster in das Spiel gehen. Ich hatte ja recht, sie gehen ja nicht als Erster in das Spiel, aber sie haben im anderen Spiel gepatzt, gegen Granada.
Ja. Aha.
Ja, so deswegen habe ich 2-2. Nee, nicht rausgeredet.
Ja.
Wenn ich meine Tipps am Freitag abgegeben hätte, hätte ich Barca-Sieg getippt. 2-1. Weil, dass sie dann nochmal patzen, hätte ich mir auch nicht vorstellen, weil dann wäre ja die Meisterschaft schon futsch. Das hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich nur unentschieden getippt habe. Aber es war ja knapp. Also,
ne? Es war knapp und von den letzten 3 Auftritten im...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Mestalla hat Barca ja auch nur 2 Punkte mitgenommen, also einmal sogar verloren. Das war jetzt keine Selbstverständlichkeit. Man weiß ja, dass auch Real dort schon in Mestalla gelitten hat und viele Top-Clubs dort scheitern, egal ob mit oder ohne Fans.
Ja,
ja, und dann sah es plötzlich auch noch, Gabriel Paulista hat da das 1-0 erzielt, sah es plötzlich nach nächsten Patze aus.
Ja.
Spannend, auch Paulista jetzt der torgefährlichste Abwehrspieler mit 4 Treffern.
Das wusste ich
weil
nicht.
Weil Ramos irgendwie auch nicht so oft spielen will in dieser Saison. Ja, aber dann zum 7. Mal in dieser Saison eine Remontada der Culés. 5-mal in der Liga, 2-mal in der Copa, ein Spiel gedreht. Und das im Endeffekt, glaube ich, geht dann schon auch in Ordnung. Valencia war okay, aber Barca dann doch ein bisschen mehr Druck. Und im Endeffekt in der ersten Halbzeit sind sie an sich selbst am Pech gescheitert, hätten da ja schon führen können zur Halbzeit.
Lobende Worte von Nils Kern, das kommt auch nicht so häufig vor, ne? Dass du Barca hier lobst.
Genieß es.
Ja, natürlich war es was verdient und es war auch wieder so ein typisches Barca-Spiel. Ne? Du bist überlegen, verballerst deine Chancen. Es waren jetzt nicht viele, aber 2 gute waren es ja schon. Araujo und Pedri, der rechts oben vorbeigeschossen hat. Nach tollen herausgespielt, ne? diese Pedri-Chance. Das war typisches Barca, war ein Traum. Ja, und dann kassierst du den Rückstand völlig unverdient gegen eine Mannschaft, die gefühlt 3-mal über die Mittellinie kommt. Also eine Gaia-Chance gab es und irgendwie irgendeine andere Chance in der ersten Halbzeit, aber Barca war ja wirklich wie im Handballstil überlegen. Und dann kassierst du ein völlig dämliches Gegentor, wo einfach nicht nur einer patzt, was ja auch schon 100-mal vorgekommen ist, nee, einfach 2. Ter Stegen und Longley. Ja. Also als ob ein Patzer nicht schlimm genug wäre, ne? Dass nur der Torwart dann drunter springt und dann köpft halt Longley das Ding weg. Oder dass nur Longley pennt. Nee, beide patzen. Das ist halt auch wieder Barca. Ne? Dann bist du in Rückstand. Weiß nicht warum. Immerhin haben sie es gedreht. Also das hat mich dann schon. Ich habe da schon abgeschlossen gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ja. Weil.
Da hätte wieder der psychologische Knacks
absolut,
kommen können.
Absolut.
Also wie schon gegen Getafe, wie gegen Cadiz, auch Granada, jetzt frisch dieses schlechte Nicht-Erfolgserlebnis unter der Woche.
Ja,
ich hatte schon meinen Text soweit vorbereitet, wo Wasser patzt und den Titel aus der Hand.
Messer gewetzt hast du doch.
Ja, klar. Man muss ja vorbereitet sein und schon mal gibt Titel aus der Hand. Das wäre der Fall gewesen. Aber so hat es Wasser weiter in der eigenen Hand. Durch einen Sieg gegen Atletico oder wenn sie jetzt einfach noch 4 Siege einfahren, sind sie Meister.
Ist das so?
Ja, wenn sie gegen Atletico gewinnen, haben sie 77 Punkte und dann müssen sie natürlich auch noch die anderen drei gewinnen. Aber Barca hat den Titel in der eigenen Hand, Atletico nee, aber
haben sie
auch,
nicht. Wenn sie gewinnen. Haben sie eben nicht. Hä? Weil Real Madrid den direkten Vergleich gewonnen hat. So gut kennst du dich aus mit deinem Verein. Oh ja, die sind doch recht. Beide also punktgleich und bei Punktgleichheit entscheidet direkter Vergleich. Oh, und Real hat 2-1 und 3-1 gewonnen. Deswegen
die hatte ich jetzt gar nicht berücksichtigt.
Ja, den Verein, den du am meisten coverst, ne? Ja. Nee, auf jeden Fall haben sie es nicht mehr in der eigenen Hand, weil selbst wenn sie Atletico besiegen oder ein Unentschieden spielen, ja, tun sie Real Madrid, dem großen Erzrivalen, einen Riesengefallen. Ja. Sollte Real also alle Spiele gewinnen und Barca Atletico Punkte abknöpfen, ist Real Madrid neuer spanischer Meister. Neuer Alter sind ja amtierende Meister. Ja. Das ist ja das verrückte Kuriose. Ja. Deswegen habe ich tatsächlich auf Twitter von vielen, vielen, vielen Barca-Fans gelesen, nach dem 0-1-Rückstand in Valencia, ja okay, scheiß drauf, jetzt müssen wir unbedingt Atletico gewinnen lassen, damit ja Real Madrid nicht zum Meister wird, weil wir können es ja eh nicht werden. Ja. Kann ich nachvollziehen, die Sichtweise, aber sie haben es natürlich jetzt gewonnen, glücklicherweise. Ja. Also nächstes Wochenende wird brutal, aber ja.
Ja. Was soll man da sagen?
Was
soll man
das sagen? Ist schon ein epischer Endspurt.
Absolut.
Übrigens, Piqué hat es richtig gesagt, die Mannschaft hat Charakter gezeigt, hat er nach dem Spiel gesagt, weil auch er hat zugegeben und ich glaube Longley auch, dass diese Pleite gegen Granada komplett unerwartet kam und auch wirklich ein Tiefschlag war für die Mannschaft. Das hat er, ich glaube, so ähnlich oder Rückschlag oder irgendwie sowas hat er gesagt. Also da merkst du schon, natürlich hat niemand mit der Pleite gerechnet, auch kein Fan, denke ich. Ich glaube auch du nicht. Also Granada daheim, das musst du doch einfach schlagen, wenn du Spitzenreiter werden willst. Und dann führst du auch noch. Also komplett fahrlässig. Aber eben, dass du dann in Rückstand gerätst in Valencia und dich wirklich davon erholst. Und sie haben ja in der Folge gut gespielt. Also du, gegen Granada zum Beispiel hast du wirklich gemerkt, da war der Stecker gezogen. Nach dem 1-1 schon und erst recht nach dem 1-2, da waren die Köpfe gone, wie der Engländer sagt. Also halt wirklich, ne, vom Kopf her hat er einfach mitgespielt gegen Granada. Und das war gegen Valencia nicht der Fall. Da haben sie wirklich an sich geglaubt und haben weitergemacht. Das war für mich das Tollste am Spiel, abgesehen vom Ergebnis, weil es ja natürlich wichtig war. Aber die Art und Weise, ne, dass du dranbleibst, dass du keinen Tiefschlag hinnimmst, sondern dass du dann direkt zurückkommst, das war super, super wichtig für die Mentalität des Vereins, glaube ich, und der Spieler.
Ja, das Spiel hatte einiges zu bieten an Wendungen. Dann auch noch das Tor des Spieltags. Das kam vom jetzt zweitgefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga. Also Marcos Llorente ist dann natürlich mit 12 Toren ganz vorne. Aber der andere Mittelfeldspieler mit jetzt 9 Treffern ist Carlos Soler. Der hat sich da noch in der Schlussphase nochmal ein Herz gefasst, nochmal schön einen Nike schweißt, wie die Franken sagen würden. Das war ja auch noch ganz schick, aber dann im Endeffekt natürlich noch nur ein bisschen Ergebniskosmetik. So, da hat mir dann auch bei Valencia noch so ein bisschen der ultimative Plan, das große Aufbäumen gefehlt. Also da war dann Barca dann doch irgendwo zu souverän, hat es über die Zeit gebracht und ja, wie gesagt, geht in Ordnung der Sieg.
Stichwort Hattrick, Messi hat keinen, Soler hat einen gegen Real Madrid, du erinnerst dich, seine Elfmeter, die er da reingehauen hat. Schuss war also absolutes Traumtor, ne, für Messi auch einen wunderschönen Freistoß, aber ich fürchte, der Soler-Schuss war nochmal einen Ticken schöner, weil er so stramm war, der Ball kaum rotiert, ne. Genau. Messi-Freistoß natürlich auch wieder ein Traum. Übrigens, wir haben es auf Barca-Welt das Messi-Paradoxon genannt. Elfmeter kann er nicht, ne? Aber Freistöße haut er dir aus, keine Ahnung, 25 Meter in den Winkel, als wenn es nichts wäre. Völlig unerklärlich.
Sogar noch eine Statistik. Jetzt hat in der La Liga-Geschichte nur noch ein Spieler noch mehr Elfmeter verschossen als Messi. Messi war es jetzt der 13. Dieser verschossene Elfmeter, aber auf den kommst du nicht, weil der war eigentlich als Killer bekannt.
So kenne ich den? Welche Dekade, welche Jahre ungefähr?
80er, Real und Atletico gespielt. Nee, da kommst du nicht.
Sag, komm.
Hugo Sanchez. Der hat es auf sogar 15 verschossene Elfmeter geschafft. Also auch den Rekord kann Messi noch knacken, wenn er das so will. Aber ja, war mal wieder schwach von ihm. Wir hatten ja schon mal das Thema. Gegen wen war welches Team war der letzte verschossene Elfmeter? Da hat er ja dann auch im Nachschuss, war er noch da, war das gegen Granada oder so?
Also gegen PSG hat er natürlich verschossen, den immens wichtigen. Ja, auch. Den hat er jetzt verschossen.
Aber es gab noch in der Liga einen, den er auch nicht direkt verwandelt hat, sondern auch erst im Nachschuss.
Ja, bin ich jetzt blank gerade, ist ja wurscht.
Nee, egal, ich hätte noch eine kleine Quizfrage mit Messi für dich.
Bitte.
Messi ist jetzt, oder hat durch seine Tore seiner Mannschaft 14 Punkte direkt verschafft.
Wer hat's mehr? Wer mehr
Punkte? Ja, drei Spieler haben mehr.
Bonsimmer? Benzema hat mehr? Nee,
mich gewundert.
Echt nicht? Ich dachte, der schießt immer die wichtigen.
Ja, eigentlich schon.
Griezmann ist einer, der, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie viele Punkte, der macht oft, glaube ich, einen.
Auch nicht.
Ja, gut, Moment. Er kann ja nur, können ja nur zwei sein, die viel treffen und die enorme Lebensversicherung für ihre Mannschaften sind. Da komme ich dann auf Moreno und Aspas, die fallen mir ein.
Aspas ist auch gut, aber jetzt auch nicht dabei. Moreno mit 15 Punkten und dann haben noch zwei 17 Punkte dafür gesorgt.
Also wenn es Aspas nicht ist und Benzema nicht ist.
Kommst du schau drauf.
Budimir.
Nee.
Keine Ahnung. Ist das weiß
Huna? Ich, oh Gott, oh Gott.
Weiß ich nicht.
Drei Tore oder so gemacht.
Luis Suarez natürlich.
Ja,
und
17 Punkte.
Aber mir fehlt ja noch einer.
Ja.
Wer ist denn da oben überhaupt noch in der Tabelle? Wer ist
da oben noch?
Meine. En-Nesyri.
Ja. En-Nesyri und Suarez somit die meisten Punkte besorgt. Jetzt schaue ich nochmal selbst die Statistik an hier vom Pedro Martin. Jugadores que han dado más puntos con sus goles en esta Liga. Ja,
ja.
Also wundert mich schon auch, dass Benzema, Aspas da nicht dabei sind, aber eben En-Nesyri, Suarez, Moreno und Lionel Messi.
Messi. Ja. Messi. Gut, also ja. Valencia. Aufreger haben wir noch. Das wollte ich mal kurz ansprechen. Ich glaube, das regt zumindest, also in unserer Barca-Welt-Community regte es den einen oder anderen auf.
Naja,
zwei Sachen.
Mich zu überzeugen.
Nee, nee, ich sag nur die, ich nenne nur die Szenen. Ich nenne nur die Szenen. Frage ist, A, faul an Ter Stegen, ja oder nein? Und B,
beim 1-0 meinst du.
Beim 1-0, richtig. Ja. Und B, komme ich gleich drauf, bleiben wir bei A. So, Mundo Deportivo hat irgendwer einen Schiedsrichter-Experten, ich glaube, ich habe es ja als Screenshot geschickt, ne, bei WhatsApp, irgendeinen Schiedsrichter-Experten, ich gucke es mir an, Ay falta de Correa a Ter Stegen, sagt Barrenechea Montero, Analista Arbitral de Mundo Deportivo, also der Schiedsrichter-Analyst von Mundo Deportivo, sagt, das ist ein Foul. So, jetzt kommst du.
Natürlich sagt das irgendwer bei Mundo Deportivo. Wenn es nicht der sagt, dann sagt sein Nachbar, der auch mal. Nee, für mich war das zu wenig Einsatz von Correa. Also hat er weder Arme noch irgendwie ein Bein gestellt bei Ter Stegen, hat halt seinen Körper clever reingestellt. Der Popo ging ein bisschen raus. Im Endeffekt hat Pedri mitgeblockt. Also Ter Stegen ist da an zwei Männern einfach gescheitert und zerschellt und hat aber auch generell die Situation unterschätzt. Also der Ball ging ja deutlich an den zweiten Pfosten, dass er da so weit vor schon rausgeht, ist dann auch im Endeffekt mit sein Fehler. Also da habe ich jetzt kein mögliches Foul vom Correa gesehen. Das ging so für mich in meinen Augen in Ordnung.
Ja, das sehe ich auch so tatsächlich.
Gut.
War übrigens Schiedsrichter, der Kollege Barrenechea Montero.
Natürlich war jeder schon mal Schiedsrichter.
Scheinbar. Ja, Primera Division, Schiedsrichter auch, ne? Also jetzt, nur so, also die spanische Meinung ging wie immer auseinander. Nee, für mich war das auch absolut okay. Also, was heißt okay? Was Ter Stegen gemacht hat, war nicht okay, aber das ist kein Foul am Torhüter. Ja. Also, da verstand ich die Aufregung nicht, das war mir zu wenig. Bisschen mehr kann ich die Aufregung verstehen beim Handspiel von, wer war es? Diakabi, glaube ich. Ball zur Hand, Hand zur Ball, zum Ball, Hand ein bisschen ausgestreckt, Elfmeter, Barca, ja, nein. Das fand ich schwerer zu entscheiden, muss ich ehrlich sagen.
Echt?
Ja. Also der Ball wurde natürlich da hingechippt oder hingeschossen, wie auch immer. Aber er steht natürlich so abgewinkelt, eben, keine Ahnung, 45 Grad Winkel weg. Ich sag mal so, in Spanien wird sowas nicht selten gepfiffen. Ich bin ja kein von solchen Elfmetern, muss man auch dazu sagen. Also sowieso, ne, wenn der Arm quasi da schon ist und dann geht der Ball hin und schießt ihn an. Ich mag es nicht, solche Elfmeter zu pfeifen, aber ich hätte es.
Toni Lato war es.
Toni Lato war es?
Ja.
Sicher, nicht?
Meine ich zumindest.
Nee, Toni Lato war der Elfmeter, der gepfiffen wurde, wo er da in Volleyball-Manier dahin springt. Aber es gab eine Diakabi-Szene, wo Diakabi war es, ja.
Ach so.
Ball an den Arm gesprungen ist.
Das weiß ich jetzt
nicht mehr. Gab es auch einige Aufreger. Also für mich eher so 50-50, 45-55 Szene. Ich kann es verstehen, dass man es nicht pfeift. Es gibt, glaube ich, wirklich 5 von 10 Schiedsrichtern, hätten es vielleicht sogar gepfiffen. So fand ich schon auch ein bisschen aufregerisch. Aber gut, also ich, ja. Wenn du dich nicht dran erinnerst,
muss ja aktuell über den Freistoß eher froh sein. Als
ich wollte gerade sagen, ich will ja gar keine Elfmeter, weil solange Messi die schießt, ganz
ehrlich. Auch Braithwaite und Griezmann haben schon verschossen. Und
stimmt,
auch
stimmt. Griezmann, glaube ich, Griezmann hat ja jetzt seinen gemacht vor ein, zwei Wochen. Davor hat er, glaube ich, 4 am Stück verschossen für Frankreich und Barcelona. Mhm. 4 am Stück. Alter. Teilweise auch drüber geballert übers Tor. Also, ja. Und auch der war ja reingezittert.
Ja, und auch eben Braithwaite und ich meine Pjanic
oder so
war auch schon.
Ja, Pjanic, genau. Ja. Pjanic hat verschossen. Dembélé hat auch verschossen in der Copa. Oh
Gott.
Also 4 verschiedene Schützen haben in der Saison schon verschossen bei Barca. Ich sag's ja schon lange, irgendwann muss das Ding davor, ja?
Mhm.
Vorrennen und das Ding einfach mal machen. Hat er endlich mal sein Tor?
Wie Dimitrovic.
Ja.
Bei Eber. Ja, okay.
Gut.
Dann haben wir soweit alles bei Valencia, alles bei Barcelona abgefrühstückt, oder?
Ja.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, mach mal selbst mal kurze Breakfast Break und dann bis gleich. Bei Barca gab es ein kurioses Handspiel, zumindest das von Toni Lato, der da ein bisschen zu deutlich den Ball fangen wollte. Und ähnliches ist auch Marcos Llorente unterlaufen bei Atletico. Auch ein ziemlich What-the-fuck-Handspiel von ihm da in der Schlussphase, wodurch es ja die Liga dann fast schon vorentschieden hätte werden können. Und der nächste Atletico-Patzer, nee, es ist dabei geblieben, bei einem im Endeffekt auch verdienten 1-0-Sieg. Aber was da Llorente noch in der Schlussphase gemacht hat, nachdem er ja selbst wieder zum Helden aufgestiegen ist, das 1-0 erzielt, auch mit ein bisschen Glück Dusel dabei abgefälscht, aber dann so mit dem Arm im Strafraum zum Ball zu gehen. Ja, verdienter Elfmeter, aber verschossen von Elche.
Aber verschossen und auch da ein kleiner Aufreger, zumindest in meiner Twitter-Timeline, und zwar nicht von Barca-Fans, also auch von Barca-Fans natürlich, aber tatsächlich auch viele spanische Journalisten und Co., die gesagt haben, ja, Kollege Oblak hat sich zu früh von der Linie bewegt. Elfmeter wurde verschossen.
Ja, aber.
Muss man ihn wiederholen?
Nö,
sag ich auch.
Nicht, wenn er an den Pfosten geht.
Genau, weil dadurch, dass er ihn nicht gehalten hat, hat er keinen Einfluss auf den Fehlschuss gehabt in dem Sinne. Ich glaube, so lautet die Regel irgendwie. Also, wenn er ihn gehalten hat, hätte, wäre er wiederholt geworden. Aber dadurch, dass der Ball einfach an den Pfosten ging, gab es keinen Grund, ihn zu wiederholen. Also ich finde es auch sowieso super kleinlich, wenn da wieder 3 Zentimeter der Fuß nicht genau auf der Linie ist. Also wenn einer wirklich irgendwie einen halben Meter oder einen Meter nach vorne springt, das gibt's ja auch, dann finde ich es okay, die Dinger zu wiederholen. Aber bei so 3, 4, 8, 7 Zentimetern, wenn die Hacke
aber wo nicht... machst du dann die Grenze?
Ja, ab 10 klar.
Zentimeter, dann macht es einer 11 Zentimeter.
Ja, ich verstehe das schon, natürlich verstehe ich die Argumentation. Aber ich meine nur, ich mag diese kleinlichen Pfiffe nicht. Ich glaube, Ter Stegen hat es auch mal letzte Saison bei einem Elfmeter erwischt.
Da war was.
Letzte Saison, glaube ich, gegen Atletico, wenn ich mich nicht täusche. Da gab es auch 3 Zentimeter gefehlt bei der Hacke. Das ist so, also ich finde das viel zu kleinlich und zu technokratisch. Deswegen, ich hätte es nicht zurückgenommen. Aber die Regel ist so, also hätte Oblak den Elfmeter gehalten, wäre wiederholt worden. Zumindest, wenn es der VAR gesehen hätte. Aber er hätte es wiederholen müssen. Also,
immer fraglich.
Ja.
Nee, das ging so in Ordnung. Torhüter hat da keinen großen Einfluss drauf genommen auf den Fehlschuss. Dann im Endeffekt eben ein verdienter 1-0-Sieg. Ich habe gesagt, sie hatten Dusel, weil Llorentes Schuss war abgefälscht, weil der Elfmeter an den Pfosten ging. Aber sie hatten auch viel Pech. Suarez 2 Tore erzielt, beides mal abseits, ging beides mal auch in Ordnung. Dann hat Atletico zwischendurch noch selbst den Handelfmeter bekommen. Der wurde aber auch aberkannt, war auch angeschossen an angewinkelten Armen. Er ging auch zuerst an die Brust, dann an den Arm. Also das war alles so in Ordnung.
Ja.
Und man muss auch wieder sagen, Atletico, die haben jetzt, glaube ich, 4 Elfmeter in dieser Saison kassiert gegen sich. Aber nur einer wurde verwandelt. Also Oblak 2-mal pariert und jetzt 1-mal verschossen. Da hat er wohl eine ganz besondere Ausstrahlung.
Ja, offenbar. Ja, die Meisterausstrahlung vielleicht sogar. Also wer?
Die Meisterausstrahlung.
Sie hätten ja gegen, was war es, Alavés, glaube ich, hätten sie in der 88., 89. den Gegentor-Treffer per Elfmeter kassieren können. Da hat Oblak gehalten. Jetzt wieder in der 90. Wieder kein Tor. Ganz ehrlich, wenn du da in 2 Szenen so viel Glück hast, so nenne ich es mal, wobei ein Elfmeter-Safe ja kein Glück ist, ein sehr gutes Torwartspiel, aber ne? Einfach mal plakativ, wenn du dieses Glück hast jeweils in der Schlussphase, ich glaube, dann wirst du Meister, Nils.
Ja. Sie haben es auch in der eigenen Hand.
Ja. Also die haben es wirklich in der eigenen Hand, anders als Wasser, ja, das stimmt.
Die wirklich, ja, es bleibt interessant. Auch sowieso Jan Oblak wieder in Topform in dieser Saison. Jetzt war Elche nicht die ganz große Gefahr ausgestrahlt, aber von 34 Spieltagen 17-0, das ist natürlich die beste Quote in der Liga dahinter. Thibaut Courtois mit 47% dank 16-0, also auch nicht so verkehrt, aber da da sieht man mal wieder, selbst wenn jetzt aktuell ja, Suarez ein bisschen Ladehemmung hat, auch Felix wieder ein bisschen so in einem Loch ist, solange hinten die Null steht, ist das schon mal die halbe Miete für Atletico. Und deswegen jetzt sind sie wieder ein bisschen zurück in der Spur und da dann doch weiter auf Meisterschaftskurs. Mal sehen, was das noch gibt.
Wollen wir mal aufs Restprogramm gucken. Gleich, was ich, einen Lob wollte ich noch loswerden. Ich fand ihren Start ins Spiel herausragend. Dafür ist Atletico ja nicht immer in Auswärtsspielen bekannt. Ich fand die erste Halbzeit wirklich brutal stark von Atletico. Gleichzeitig erstaunlich schwach von Elche. Und auch die Sichtweise muss man ja kurz haben. Der Elfmeter hat ja nicht nur brutale Auswirkungen für Atletico am Ende, sondern kann sie auch für Elche haben, die sind ja Vorletzter. Mhm. Also hätten die einen Punkt geholt, wären sie jetzt punktgleich mit Valladolid auf dem 17. So bleiben sie in der Abstiegszone. Also sprich, dieser Elfmeter kann über Meisterschaft und Abstieg am Ende entscheiden. Mhm. Dieser Pfostenschuss, so dramatisch krass war. Und grundsätzlich Atletico, erste Halbzeit super, da müssen sie ja 3-4-0 führen, aber dass das dann komplett abreißt in der zweiten Halbzeit, also da haben sie wieder dieses typische, ja, zu ängstliche Atletico und in der Schlussphase sind sie ein bisschen geschwommen gegen ein sehr, sehr schwaches Elche. Also auch das ist ja eine Wahrheit des Spiels, finde ich. Ne?
Ja, stimmt schon, Trotzdem Atletico wieder sich zurückgemeldet, scheint doch noch zu leben und gewillt, die Meisterschaft anzupacken, auch wenn das natürlich keiner sagt, weder Trainer noch Spieler, Partido a Partido. Hinsichtlich Restprogramm, da geht es jetzt natürlich gegen Barca erstmal, dann noch Real Sociedad, Osasuna und Valladolid. Bei Barca sieht das Restprogramm anders aus. Atletico, Levante, Celta, Eibar. Bei Real Madrid, Sevilla, Granada, Athletic, Villarreal. Und Sevilla müssen wir auch noch erwähnen. Real Madrid, Valencia, Villarreal und Alaves. Wenn wir mein Lieblingshobby zeigen, mit den Punkten zusammenzählen, hat Real Madrid das härteste Programm mit 209 Punkten. Das leichteste Barca, dank Eibar auch mit nur 182 Punkten, die Gegner.
Ja, dazu äußere ich mich nicht. Hier gibt's kein, für mich gibt es da kein leicht und nicht leicht, weil... Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, es wird leicht gegen Granada und haben sie verloren. Ja? Eine Mannschaft, für die es um de facto eigentlich um nichts mehr geht, die nach oben und nicht unten nichts machen können. Das sind ja eigentlich die Spiele, wo du eher denkst, naja, Heimspiel gegen so eine Mannschaft, da gewinne ich. Ja, man hat gesehen, es ist nicht leicht. Auch Koeman hat das, glaube ich, gesagt und Piqué auch. Es gibt keine leichten Spiele, erst recht nicht in der Schlussphase. Normalerweise würdest du dir, glaube ich, auf dem Papier wünschen, dass du gegen, wie gesagt, gegen Mannschaften spielst, für die es um nichts mehr geht. Also nicht gegen Absteiger oder Abstiegskandidaten, denn die brauchen jeden Punkt, die kämpfen ums Überleben. Und natürlich erst recht nicht gegen Europapokalkandidaten oder so. Also sprich, du würdest dir ja schon wünschen, ne, gegen die Valencias und Granadas und Athletic-Clubs dieser Welt zu spielen. Aber auch Atletico hat ja gegen den Athletic-Club aus Bilbao gepatzt. Auch das hätte ich nicht für möglich gehalten. Denn die für die geht es ja auch um nichts. Ne? Und da hat Atletico verloren. Also das zeigt schon auf, diese Endphase ist brutal unvorhersehbar und spannend und da gibt es, glaube ich, keine wirklich leichten Spiele mehr.
Ja, keine wirklich leichten Spiele. Nicht ein wirklich leichtes Spiel hatte auch Real Madrid am Wochenende. Im Endeffekt aber dann in der Schlussphase nicht sich noch einen, glaube ich, verdienten 2-0-Sieg gesichert. Osasuna war ja bekannt als sechstbeste Mannschaft der Rückrunde. Die Hinrunde haben sie noch als Vorletzter abgeschlossen. Aber da kam jetzt gar nicht so viel von den Herren aus Pamplona. 3 Abschlüsse auf deren Seite, 22 bei Real Madrid. Hat eine Weile gedauert, nach einer ordentlichen, guten ersten Hälfte, auch Hazard und Asensio haben mir da ganz gut gefallen. Hat es in der zweiten Hälfte ein bisschen noch gedauert, ein bisschen wackelig sah das zwischendurch aus, aber im Endeffekt Brazilian Power, Militao, Casemiro, auch dank der Einwechslung von Isco, der hat da nochmal für so eine andere Frequenz im Spiel gesorgt, geht der Sieg in meinen Augen da voll in Ordnung, 2-0, oder?
Ja, mal wieder im Real Madrid-Stil, ne? So, Pflichtsieg, das Nötigste tun, reicht. 2-0 gewinnen, Dienst nach Vorschrift, weiter geht's
im Unterputzen.
So ein bisschen, ne?
Ich glaube, Modric nur auf der Bank, ja.
Ja.
Kräfte gespart, ja.
Ich glaube, 2-0 ist auch das Lieblingsergebnis von Real Madrid in der Saison. Ich meine, 9-mal hätten sie das schon eingefahren. Irgendwie
kommt
sowas.
Schon immer
mal 8-mal, vor. 9-mal, irgendwie sowas. Ja. Müsste ich nachzählen.
Zuletzt eher 0-0, aber aktuell wieder
2-0. Ja, zweimal waren es 0-0. Nee, da gab es wirklich viele 2-0s. Und wirklich genau, das ist das Lieblingsergebnis von Real Madrid in dem Jahr. 1-0 gab es auch einige, aber 2-0 mit Abstand. Ja, genau eben dieses zweite Tor schießt du dann bist du safe. Hätte Barca das mal gegen Cadiz und Granada auch gemacht, ne?
Jo,
das stimmt. Tja, also das zweite Tor ist schon immer wichtig.
Ja, kann. Geht mal so aus. Auch Real hat schon mal verpatzt. Irgendwie nach einer 1-0-Führung dann doch noch irgendwie kassiert. Das ist ja das Verrückte in dieser Ligasaison, wo du dann doch ein bisschen Kräfte sparst bei deinen Stammspielern, mal auswechselst, die sich ein bisschen rausnehmen und dann irgendwie der Underdog doch noch seine Chance wittert. Und dann passiert sowas Kurioses wie Cadiz oder Granada gegen Barcelona. Was haben wir noch von dem Spiel gegen Real Madrid? Militao natürlich in absoluter Topform. Antonio Blanco hat sich da jetzt ganz groß auf der Bühne Profifußball präsentiert. Zum zweiten Mal von Beginn jetzt. Da haben wir schon auch Reportagen bei Real Total über ihn und generell die Canteranos. Da gab es ja jetzt auch schon 6 Talente, die sich da ein bisschen beweisen konnten auf Profiniveau. Ähnlich ist es ja auch bei Barca in der Saison, wo es nicht so viele Zugänge gab im Sommer, wo jetzt plötzlich auch dank Verletzungen und anderer Corona-Ausfälle irgendwie da Spieler aus der zweiten Mannschaft sich beweisen können. Der Florian hatte uns noch geschrieben oder gebeten, dass wir vielleicht ein bisschen Prognosen nochmal abgeben, wie denn so die oberen und auch die unteren Tabellenplätze aussehen. Wer wird denn Meister? Ich muss da weiter mit Real Madrid mitgehen.
Ja, du kennst ja die Regularien nicht mehr. Du wusstest ja bis vor 20 Minuten gar nicht, dass Real Madrid das Ding in der eigenen Hand hat. Also wenn nicht in der eigenen Hand, sondern wenn... Barca es nicht in der eigenen Hand hat, denn wenn Barca Atletico Punkte abknüpft und Real alles gewinnt, ist Real Madrid spanischer Meister. Davor habe ich sehr, sehr viel Angst.
Danke, Barca.
Also es ist unvorhergesehen, ich traue mich keine Prognose abgeben.
Ach komm.
Nee, traue ich mich nicht, weil ich kann mir vorstellen, sehr, sehr gut vorstellen sogar, dass Barcelona Atletico jetzt Punkte abknüpft, entweder einen oder alle drei. Also sprich, Atletico-Sieg im Camp Nou, sehr, sehr schwer vorstellbar für mich, ganz ehrlich.
War ja schon in der Hinrunde das erste Mal von Diego Simeone, dass er gegen Barca in der Liga gewonnen
hat. Genau. Und auch da haben sie geführt, und dann in der Schlussphase sich komplett eingeigelt. Also selbst wenn sie führen, das machen sie ja immer. Das kann ich nicht sehen. Also Atletico-Sieg im Camp Nou, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hätte es Real in der eigenen Hand, aber ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Sevilla Real Madrid Punkte abknöpft, denn Sevilla hat jetzt eine Woche Pause, also eine Woche, die spielen ja am Montag, aber Real eben dieses Champions-League-Spiel vor der Brust, das wird Körner kosten. Dementsprechend da, Sevilla schon
Sevilla aktuell auch die formstärkste Mannschaft, also nur Siege eingefahren zuletzt in der Formtabelle ganz oben. Ja, es kann auch noch Stolperer von Real gegen Villarreal geben, falls es für die noch dann um was geht, oder Real spielt auch noch gegen Granada, aber Sevilla spielt
das
auch noch
Das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, also das war, glaube ich, once in a, keine Ahnung was, das Barca da, Real patzt nicht gegen Granada, das kannst du vergessen. Das ist ein Barca-Fehler, der so dämlich ist, Real Madrid nicht, da lege ich mich fest.
Aber ich meine nur, Barca trifft auch noch auf Celta Vigo, irgendwie, klar, für die geht es teilweise um nichts mehr, auch Villarreal ist dann vielleicht schon durch, Eibar vielleicht schon, aber irgendwas wird noch passieren, also von diesen, jede Mannschaft hat noch 4 Spiele vor sich, 4 Spieltage, da glaube ich nicht, dass da jeder 4 Siege einfährt. Aber egal, wir hatten ja auch vor der Saison unsere Prognosen gegeben für die Spitzenplätze, da hatten wir beide Real Madrid auf Platz 1 getippt. Da war man noch ein bisschen naiv, haben gedacht, wird nicht so viele Ausfälle geben, die Blancos sind weiter motiviert. Mal gucken, ob das reicht am Ende. Europa League-Plätze oder jetzt die Plätze 5, 6, 7, was meinst du, wer schafft es dahin?
Ja, zum einen ist ja der 7. meines Wissens nach der Conference League-Platz, weil ja Barcelona die Copa del Rey gewonnen hat. Dementsprechend, dadurch, dass sie ja Champions League spielen werden aufgrund ihrer Platzierung, geht dieser Europa-League-Platz dann an die Liga weiter, sprich an den dann 6 Platzierten, sodass der Conference-League-Platz, der eigentlich Platz 6 ist, auf Platz 7 rutscht.
Ja.
So, sprich, lange Rede, kurzer Sinn, Real Sociedad, Villarreal und Betis sind safe, schon für Europa qualifiziert. Die Frage ist nur, wer von den beiden schafft es in die Europa-League und wer ist der eine, der in die Conference-League muss. Und das ist nicht vorhersehbar. 5. ist aktuell Real Sociedad mit 53, Villarreal 52, Betis 51. Und vor allem, die patzen ja alle drei jede Woche. Das ist ja unfassbar. Da kann ja nicht einer wenigstens 2-3 Spiele am Stück gewinnen. Die patzen ja ständig. Betis nur am Unentschieden spielen. Villarreal hat ewig gepatzt und auch Real Sociedad ist ja alles andere als gut im neuen Jahr. Also das ist das absolute Schneckenrennen um Platz 5 und 6. Unvorhersehbar für mich, was da passiert.
Ja, und trotzdem, weil ja auch jetzt Granada wieder gepatzt hat, sollten das die drei am Ende eigentlich.
Ja, die Frage ist halt nur, wer wird Siebter, ne? Und das ist, ja, weiß ich nicht, aber die drei kommen nach Europa, das ist safe.
Ja. War auch jetzt spannend. Villarreal hat ja gegen Getafe gespielt, nachdem sie ja in der Europa League durchaus überzeugend gewonnen haben. Da hatte ich schon irgendwie auf einen Unentschieden getippt gegen Getafe, dass sich die Madrilenen da doch ein bisschen ganz gut anstellen. Du hast wie am Ende auch auf Villarreal-Tipp gesetzt. Ja, Getafe kam auch ganz gut in die Partie. Konnte sich mal wieder sehen lassen. Die haben ja auch normal einige Abschlüsse, aber halt eine unfassbar schlechte Effektivität. Da auch wieder Chance um Chance vergeben und was ist am Ende passiert? Ein 1-0-Sieg nach 4-15 Abschlüssen.
Ja, 4-15 in einem Heimspiel als Sechster gegen was? Den 14. oder sowas. Kommt nicht so häufig vor.
Nee,
also, nicht so oder anders vor. Gesagt, du musst es auch erstmal schaffen, in einem Heimspiel 15 gegen, nicht gegen Tor, sondern 15 Torschüsse des FC Getafe zuzulassen. Das schaffen die in drei Heimspielen normalerweise nicht. Ja?
Ja.
Also das ist schon kurios und dann, dass du dann auch noch gewinnst, ja.
Ja, da hat dann Emery die richtigen Spieler eingewechselt, hat ja ein paar geschont. Natürlich, Albiol war nur auf der Bank. Moreno, Bacca, Coquelin wurden eingewechselt und Moreno und Bacca waren am 1-0 beteiligt. Das hat im Endeffekt auch der Jeremy erzielt, der wurde auch eingewechselt. Also da drei Joker so gesehen an der Entscheidung beteiligt gewesen. Deswegen Villarreal jetzt mal wieder gewonnen, nachdem sie gegen Barca und so weiter verloren haben. Also ja, es ist ein Schneckenrennen um die internationalen Plätze, aber weil Granada, ja, jetzt Athletik auch wieder gestolpert, müssten das die drei, Real Sociedad, Villarreal und Betis, eigentlich unter sich ausmachen.
Ja, und im Abstiegskampf, da gucke ich jetzt gerade aufs Restprogramm von Getafe, die spielen halt gegen lauter Teams, Ausnahme Eibar, für die es um nichts mehr geht. Gegen Celta, gegen Levante und Granada. Also komplett der Mittelmaß, der 8., 9. und was war es, 13. Für die nach oben und unten gar nichts mehr geht. Behaupte ich jetzt einfach. Also Granada ist nur 6 Punkte vom 7. Platz weg, aber es sind 4 Spiele, das ist schon brutal schwierig. Also kann es mir nicht vorstellen. Dementsprechend, ja, da könntest du dann schon sagen, ja, okay, das ist kein schweres Restprogramm, aber wir haben es ja gelernt bei Granada. Mhm. Für Mannschaften, die es um nichts geht, die können halt frei spielen und die anderen Mannschaften haben halt Druck. Ne? Barca hatte Druck, gegen Granada gewinnen zu müssen. Ja. Getafe hat Druck, Punkte holen zu müssen. Und die anderen, Celta Vigo und Co., können halt frei aufspielen, weil es halt wurscht ist. Das kann schon auch ein Vorteil sein für diese Mannschaften. Ja. Deswegen ist es ja so schwer zu prognostizieren. Ja,
aber um sich da auch festzulegen. Wie gesagt, Alaves, Valladolid, Huesca und Elche sind nur jeweils ein Punkt auseinander, die vier. Aber jetzt, Stand jetzt, sind meine drei Tipps,
jetzt
Eibar, Huesca und Elche, da auch auf den Abstiegsplätzen.
Die bleiben. Also, was hab denn ich vor 2-3 Wochen getippt?
Ich hab unsere Grafik von Saisonbeginn, da hattest du auch Huesca, Elche, aber eben noch Valladolid statt Eibar
getippt. Also Eibar ist für mich weg. Quasi 5 Punkte ist too much, das war jetzt ein Lebenszeichen, aber allein gegen Barca am letzten Spieltag, das sollte normalerweise ja Barca gewinnen, sprich da holst du schon mal 0 Punkte, ne? Das heißt, du musst in 3 Spielen 5 aufholen und die anderen 5 aufholen ist ja schön und gut, die anderen dürfen ja auch nicht gewinnen, das ist ja das Schwierige. Ja. Und das sind ja auch viele Mannschaften, ne? Das ist ja nicht nur eine, die du catchen musst. Dementsprechend, ja, das ist brutal. Also Eibar ist für mich der fixe Absteiger, auch Tabellenletzte. Und normalerweise hätte ich gesagt, Elche schafft's. Mit Javi Calleja. Aber
Calleja ist Alaves.
Meine ich doch,
Fran Escriba.
Elche schafft's mit Fran Escriba, sorry. Und dadurch, dass Javi Calleja jetzt in seinen Start so stark war, traue ich jetzt natürlich Alaves auch was zu. Also sprich, ich gehe auf Eibar, ich gehe auf Valladolid steigt ab. Und alles andere ist ein Münzwurf für mich. Also Getafe kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die werden irgendwie ihre 0-0s holen. Die haben 4 Punkte Vorsprung und dann 1 gewinnen sie von den Spielen, irgendwie noch ein 0-0 und dann sollte das wahrscheinlich reichen. Und dann Alaves, Huesca, Elche, so der letzte. Das ist ein Münzwurf zwischen den dreien. Also ich glaube, wir werden auch am Ende, glaube ich, eine punktgleiche Teams haben, wo dann der direkte Vergleich vielleicht entscheidet.
Ja.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja. Haben wir ja jetzt schon da 2 Punktgleiche. Gerettet ist jedenfalls Cadiz, die, oder mathematisch noch nicht ganz, aber die haben jetzt eben gegen Granada überraschend gewonnen, 1-0. gab Top-Chancen auf beiden Seiten, aber am Ende da war es dann Ruben Soprino, der da das 1-0 gemacht hat. Schöne, schicke Vorarbeit auch von Alvaro Negredo, da noch die Übersicht gehabt. Ja, die Andalusier oder der Aufsteiger zumindest schon mal gerettet, da jetzt aktuell Platz 12, dürften da nicht mehr, theoretisch nicht mehr da reinrutschen. Aber
freut mich persönlich sogar, auch wenn sie Barca in beiden Spielen ganz, ganz bitter Punkte abgeknöpft haben.
4 Punkte.
Aber für den Verein an sich, der gehört in die erste Liga. Ich habe mich schon beim Aufstieg gefreut und ich finde es cool, dass die drin bleiben. Osasuna finde ich auch cool, dass die, die sind ja auch mit 40 Punkten fast safe gerettet. Finde ich auch cool. Passt. Ja, ich würde mich nicht ärgern, wenn Retafe nach unten reinrutscht, aber ich fürchte, es wird nicht passieren.
So viel Glück hast du nicht. Ja, der Christian hatte uns noch gebeten, auch ein bisschen über Sevilla zu reden, aber da ist es natürlich schwierig, weil die heute ja selbst noch spielen gegen Athletic. Also haben wir gesagt, sie sind aktuell die formstärkste Mannschaft, zuletzt eben 5 Siege eingefahren und da auch wieder, dass ich das spielerisch alles sehen konnte, aber ja, wie, ich habe 2-1 getippt, du hast 1-0 getippt. Ich glaube, wenn alles normal verläuft, dann holt sich die Mannschaft da auch die 3 Punkte, oder?
Ja, absolut. Also auch da würde mich überraschen, wobei der Athletic Club aus Bilbao ist, glaube ich, seit 10 Spielen ungeschlagen. Irgendwie sowas. Also wirklich eine brutale Serie. Haben wir, glaube ich, nur 2 oder 3 davon gewonnen, ansonsten nur unentschieden. Ich glaube, oder sogar 11 ungeschlagen und nur 3 gewonnen. Und zuletzt eben mich komplett überrascht gegen Atletico Madrid. Dieses 2-1 hätte ich im Leben nicht gedacht. Dementsprechend, ich warte quasi so ein bisschen auf die Athletic Niederlage. Mal schauen, ob es es diesmal gibt. Natürlich aus Barca-Sicht drückst du fast schon Sevilla die Daumen, um ehrlich zu sein. Denn wenn die nicht gewinnen, sind sie aus dem Meisterschaftsrennen ziemlich raus. Das kann man schon recht safe sagen dann. Und wenn sie gewinnen, haben sie natürlich jeden Ansporn, nächste Woche Real Madrid zu schlagen. Ne? Also von daher drücke ich fast schon Sevilla die Daumen.
Ja, aber auch das hat man ja schon gesagt. Also, dass Sevilla noch Meister wird, da müssen ja 3 Teams noch mehrfach patzen. Und das geht ist dann nicht, doch eher unwahrscheinlich.
Ich also auch, irgendwer von den 3 wird. Ich habe es auch nachgelesen. Ich glaube, also Barca müsste natürlich Atletico schlagen, Sevilla müsste Real Madrid schlagen und dann muss noch irgendwas passieren. Ja. Also dann muss
und Sevilla natürlich alles gewinnen. Also.
Ja, und dann muss, glaube ich, Atletico nochmal patzen. Und Barca auch irgendwie sowas. Also ja, tabellarisch ist das einfach verrückt aktuell. Ist
kurios. Guck mal doch nochmal auf diesen anderen Wettbewerb, den es noch immer gibt. Die Champignons.
Kenne ich nicht. Was ist das? wer macht da mit?
Da machen wir mal. Nee, will keiner eigentlich mehr mitmachen, aber wir jetzt nehmen halt noch den Titel mit, bevor es dann in der Super League weitergeht.
Oh Mann.
Ja, nein. 1-1 im Hinspiel gegen Chelsea ist natürlich noch alles offen. Real Madrid da mit einem blauen Auge davongekommen.
Ja, absolut.
Chelsea lässt Real am Leben.
Ja.
Und jetzt mal gucken, auch aus Personalsicht, Sergio Ramos und Ferland Mendy sind zurück. Mal gucken, ob das auch schon reicht für Startelf oder so. Valverde wird sehr unwahrscheinlich, der ist immer noch positiv, könnte theoretisch noch morgen negativ geben und dann irgendwie noch mit der Mannschaft hinreisen, aber das wird wohl nichts. Varane fällt jetzt noch 10 Tage aus, also auch gegen Sevilla ist er außen vor, aber dafür hat man ja einen Militao in Topform und dann ist jetzt Ramos zurück. Also das ist verschmerzbar, da nur so das Personal-Update. Ich bin sehr gespannt auf Mittwoch, welche Mannschaft früher All-In geht und aufmacht.
Ja, gespannt sind wir alle, aber bist du auch zuversichtlich? Das ist ja die Frage.
Ja, eigentlich schon. Also
echt? Nach dem Hinspiel, ich muss ehrlich sagen,
ja,
kurzes Wort zum Hinspiel meinerseits. Ja. In der ersten Halbzeit, ich gehe jetzt sogar so weit zu sagen, ich habe sogar einen Klassenunterschied halbwegs gesehen. Ich fand Chelsea erstaunlich stark und anders gesprochen Real Madrid erstaunlich schwach in dieser ersten Halbzeit. Also ich war wirklich, überrascht, trifft es nicht mal annähernd. Also ich war fast schon schockiert, was Real Madrid da geboten hat in der ersten Halbzeit, zu Hause, im Hinspiel.
Schockiert war ich schon auch und überrascht, aber ich glaube, die 2 Gründe, auf die ich jetzt komme, sind einerseits, irgendwie war die Mannschaft nicht richtig eingestellt, hat ein bisschen müde gewirkt, war vielleicht noch nicht im Modus, das ist jetzt das Finale ist vielleicht jetzt erst am Mittwoch das Rückspiel, vielleicht waren sie da wieder zu sehr im Verwaltungsmodus und ja, Chelsea, es wird schon reichen, zumindest erstmal den Punkt, das Unentschieden im Hinspiel holen, also mental nicht so ganz und dann eben auch die körperliche Frische nach anstrengenden Spielen gegen Liverpool, Barcelona und so weiter. Jetzt aber sieht das ein bisschen anders aus. Kroos und Modric haben die wichtige Pause bekommen am Wochenende. Ich habe da auf Twitter ein Bild geteilt, wie Vegeta und Son Goku in diesem Krafttank, wie sie sich ausgeruht haben. Die werden jetzt mit voller Kraft dabei sein. Ramos zurück, Mondi zurück. Also da sieht es personell ein bisschen besser aus. Und ja, es ist dann eben wieder unter Druck. Real Madrid vielleicht am besten mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt Rückspiel, dann noch mehr Finalstimmung. Einmal noch durchbeißen, irgendwie 90 Minuten oder vielleicht 120. Also ich bin da eigentlich optimistisch, dass sich am Ende dann doch die Erfahrung und auch die individuelle Klasse durchsetzt. Chelsea war richtig gut. Werner hat da leider fast schon auch ein paar Dinger vergeben im Hinspiel. Aber eigentlich, wenn alles normal verläuft, muss sich Real Madrid das irgendwie sichern. Mein Tipp ist dann 2-1.
Sehr optimistischer Kern.
Ja, aber was soll ich sagen?
Ist ja okay.
Das wird nicht.
Wie du kannst ja sagen, was du denkst, fühlst und glaubst, ist ja völlig okay. Wie gesagt, ich habe ähnlich gedacht vor dem Hinspiel, aber dann diese erste Halbzeit, die hat mich wirklich überrascht. Ja. Also Chelsea war da so dermaßen stark und Real schwach. Also es kommt ja eins zum anderen. Klar hängt das immer ein bisschen zusammen, aber da war ich wirklich positiv überrascht von Chelsea und das auswärts in Madrid. Wie gesagt, sogar Barca hat ja schwach in Madrid gespielt in der ersten Halbzeit und die kennen das ja seit Hunderten von Jahren gegen Real zu spielen. Und bei Chelsea hätte ich eher gedacht, ja okay, die sind ein bisschen überwältigt davon, ne? Halbfinale, viele junge Spieler sind nicht so erfahren. Kann sich natürlich alles jetzt im Rückspiel äußern, logischerweise. Ich bin gespannt. Ich traue mich nicht so wirklich einen Tipp zu. Ich sag mal so, was ich erwarte ist, dass Real Madrid nicht von Anfang an all-in geht, sondern dass beide Mannschaften wieder taktieren, verwalten, nicht viel riskieren, dass es mit 0-0 in die Pause geht. Und dann ist natürlich die Frage, wann macht Real auf, wann geht Real Vollgas, wann riskiert Real was? Und dann treffen sie in ihrer Phase, wenn sie quasi Druck machen, riskieren. Oder erwischt Werner, Pulisic und Co. vielleicht den einen Konter. Weil, wenn Real hinten aufmachen muss ein bisschen, dann siehst du ja, was möglich ist. Das hat man in der ersten Halbzeit gesehen im Hinspiel. Und die Frage ist eben, kann quasi Real seine Druckphase in ein Tor ummünzen? Weil wenn sie dann 1-0 führen, sage ich, dann kommt Real weiter. Oder werden sie wirklich per Konter erwischt? Weil wenn sie zuerst kassieren, sage ich, dann fliegen sie raus. Also so ein bisschen, wer schießt das erste Tor und wer riskiert viel und lohnt sich's? Also geht's auf, das Risiko, oder rächt sich's? Aber Prognose finde ich brutal schwer, weil also für mich.
Aber einen Tipp abgegeben.
Nee, muss ich nicht. absolutes 50-50-Game. Normalerweise würde ich schon sagen, die Real ist so abgezockt, dieser Benzema, der kann die halt immer aus dem Nichts eine Glocke machen. Hast du ja im Hinspiel auch wieder gesehen. Ja. Ne? Der macht aus dem Nichts ein Tor und diesen abgezockten Stürmer hat Chelsea ja nicht. Da ist eher ein anderer auf der Gegenseite, der das Gegenteil von abgezockt ist. Fast schon leider, muss man ja sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass Real wirklich dieses eine Tor mehr macht. Sei es durch eine Ecke, sei es durch ein Benzema-Golasso. Ja. Und dass Chelsea quasi ein bisschen an sich selbst scheitert, an seinen Nerven, an der Chancenverwertung, an der Occasion, also dass sie über der Druck zu groß ist und nicht erfahren genug sind. Aber nicht, dass es, also Chelsea würde es quasi verdienen, aber sie scheitern, weil Real abgezockter ist. Das kann ich mir leider, Klammer auf, Klammer zu, sehr gut vorstellen. Ja.
Die Phrase muss natürlich sein, es ist alles offen, Chelsea kann da gut weiterkommen. Chelsea ist ja, oder Real Madrid hat in 4 Anläufen bisher noch nie gegen Chelsea gewonnen und in 5 Anläufen noch nie gegen Tuchel gewonnen. Also ja, es gibt krass. Vorzeichen, die besagen, es droht ein Halbfinal aus der Blancos. Und dann wäre es vielleicht auch nicht unverdient. Also darum geht es ja, der Verdiente.
Ich tippe 1-1 nach 90 Minuten.
1-1.
Ja. So. Okay. Ja, super. Man tippt ja immer nur nach 90 Minuten, ne, normalerweise.
Ja. Alles andere.
Im Hinspiel hast du richtig gelegen mit deinem 1-1. Stimmt, genau. Also ich tippe nach 90 Minuten 1-1. Alles weitere wird dann am Spieltag in den Tiki-Taka-Tipps getippt auf Social Media.
Ja.
So, ich wiesel mich ein bisschen raus.
Ja. Was sagen wir bei City? Lassen die sich das noch nehmen?
Boah. Ja. Aber geiles Spiel, glaube ich. Also ich glaube, wenn PSG Bock hat, wenn sie ihre Nerven im Griff kriegen, wird das ein Spektakel. Und das kann halt 3-2 in jede Richtung gehen, sag ich mal, oder 2-2 oder so. Also ich sehe da Tore, aber unterm Strich sollte City das aufgrund des grandiosen Hinspielergebnisses über die Zeit bringen, sag ich mal. Also dann 2-2 oder so.
Ja, 2-2 hätte ich mir jetzt auch mal notiert gehabt oder so. Kommt drauf
aber an, auf jeden
wie
Fall spannend.
Ihren Nervengriff haben, wie auch Mbappé fit ist, der wohl auch irgendwie ständig Problemchen hat und im Hinspiel ein bisschen unsichtbar war.
Ein bisschen sehr unsichtbar. Ja. Bisschen ich glaube, der Torwart hatte mehr Ederson hatte mehr Ballkontakte als, oder? Oder oh, was? Oder war es Navas?
Wahrscheinlich
als, Navas. Als Mbappé. Ja. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also schon. Ich glaube, der hat dann noch ein bisschen, also ein bisschen Wut, diese, diese Schmach, diese persönliche auszuwetzen. Also Mbappé könnte eins machen, Neymar könnte eins machen mal wieder. Aber City ist auch immer für Tore gut. Also.
Ich hätte noch einen weiteren Punkt, wieder anderer Wettbewerb. Wir haben jetzt über La Liga, Champions League geredet. Wir könnten mal kurz in die Segunda Division gucken, denn da sind zwei Aufsteiger stehen fast fest und das sind zwei Absteiger. Also sprich, es scheint so, als wäre bei Espanyol und Mallorca nichts passiert. Sie sind so gut wie durch. Espanyol fehlt nur noch ein Punkt oder eben, dass die Konkurrenz nicht alles gewinnt. Mallorca hat 71 Punkte, Espanyol 77 Punkte und dann folgen Almeria 63, Leganés 62. Sprich, die ersten beiden, Espanyol und Mallorca, fast durch, als wäre nichts gewesen. Kommen sie wohl direkt wieder zurück in die Primera Division.
Stark.
Ja. Ja. Interessant. So, das ist ja auch immer, wie war das, wer absteigt in die Segunda Division, kriegt noch so einen Auffangbonus von La Liga. Das waren, glaube ich, 10 Millionen in der ersten Saison, die es da on top gibt, damit man den Kader ein bisschen halten kann. In der zweiten Saison wären das, glaube ich, 5 Millionen, die der Verband dann gibt. Und das scheint bei Espanyol in Mallorca ganz gut angekommen zu sein, dass man da direkt wieder auf Aufstiegskurs ist. Vielleicht ja auch der dritte Absteiger, Leganés, nur einen Punkt schlechter als der drittplatzierte Almeria. Auch noch alles möglich. Aber da sind es eben noch bei 42 Spieltagen noch 5 Spieltage offen. Mal schauen. Habt ihr das auch schon mal gehört?
Ja. Ja. Europa League müssen wir noch kurz, weil sonst tun wir dem armen Villarreal Unrecht. Schaffen die Finaleinzug? 2-1 gegen Arsenal Hinspiel?
Ja, schon, oder? Das war doch...
Schon? Ist das so einfach, ja?
wo fange ich da an? Es war halt lange von Arsenal wenig, am Ende vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Elfmeter.
Ja, da brauchst du jetzt nicht das Hinspiel nacherzählen, sondern du sollst mir sagen, ob du glaubst, dass Villarreal den Finaleinzug schafft.
Moreno
spanische
geschont,
Fahne hochhalten
und so. Albiol wurde geschont. Ja, die ziehen ins Finale ein. Das ist Emerys Mission. Dafür wurde er geholt. Good. Das ist ja fast ein bisschen angsteinflößend, dass das direkt so funktioniert. Er ist der Europa-League-Mann. Also, ja.
Gut, habe ich mir notiert.
Wunderbar. Was hast du?
Trau mich nicht.
Ja, wieder. Zieht mir ja was aus der Nase.
Ja, einfach schwierig, dieser blöde Elfmeter, dieser unverdiente, hat ja, also bei einem 2-0 wäre ein grandioses Hinspielergebnis gewesen. Es war niemals ein Elfmeter und 2-1 heißt halt einfach, mit einem 1-0 Niederlage bist du ausgeschieden. Das wäre natürlich extrem bitter aufgrund dieser Elfmeterentscheidung. Ich glaube, alles drin. Also Arsenal kann das gewinnen. Villarreal kann das auch gewinnen. Moreno kann dir immer Tore machen. Chukwueze kann dir immer entwischen auf rechts. Also ich, auch da 50-50 Spiel, wo ich mir alles vorstellen kann. Jo. Tipp überlege ich mir, aber ich fürchte, wir bekommen ein Man United gegen Arsenal Finale so ein bisschen. Ganz unschön wäre natürlich das der doppelte Engländer Doppelpack, ne? Also in Champions und Europa League. Ja. Mal schauen, ob wir das
vor 2 Jahren.
Ja, mal schauen, ob wir das verhindern kann.
Ja, wäre schön. Zumindest 2 Spanier im Finale. Drücken wir doch alle die Daumen, die ganze Tiki-Taka-Community. Mal gucken, ob auch die Barca-Fans. Yo! Mal so. Okay, ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener persönlicher Sache. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, festlich die 1000 Abonnenten-Grenze durchbrochen, vermutlich durch den kleinen Alaba-Fail da bei Sky. Da nur der Hinweis, das Erklärvideo zu meinem abgewürgten Interview bei Sky ist auf dem Kanal und es soll da einen neuen Versuch geben, heute in einer Woche am 10. Mai. Da wollen wir wohl über Alaba reden ausführlich, weil dann ist er vielleicht der Transfer offiziell, sofern es bei Bayern die Meisterschaftsentscheidung bis dahin gibt. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Hast du noch was?
Organisatorisches haben wir noch was. Patreon-mäßig haben wir, glaube ich, schon gesagt, es gibt eine neue Kategorie. Könnt ihr euch abonnieren. Schöne Grüße nochmal an den Kollegen Kampmann, mit dem sind wir eh schon in Kontakt getreten, sowieso, da gibt es dann persönliches Gespräch, Skype etc. Wer darauf Bock hat, schaut mal auf Patreon nach. Abonniert uns, supportet uns, patreon.com/tikitaka-podcast. Wer darauf keinen Bock hat, also hier Registrierung und Abo, das ist mir zuwider, gibt auch PayPal, da könnt ihr uns ohne Abo, ohne alles supporten, einmalig, mehrmalig, wie ihr Bock habt. Könnt ihr nachgucken in den Shownotes des Podcasts, findet ihr den PayPal-Link und ich glaube auch im Twitter-Profil auch, bin ich mir nicht sicher, muss ich mal nachgucken.
Ja,
ansonsten, da kann man uns supporten, sehr, sehr cool an alle Supporter, 80 sind es, glaube ich, ne?
Müssten jetzt, ja.
Müssten 80 sein. Also
es gibt das bei ein ist paar schon. So eine, bei paar steht plötzlich, die sind abgelehnt von Patreon. Da habe ich unter anderem dem Andi Steindler schon geschrieben. Also müsst ihr nochmal gucken.
Mit Andi, was da los?
Was auch immer.
Andi, was da los?
Ja, Patreon sagt manchmal.
So, das ist das eine organisatorische. Das andere ist, wir nehmen eine Patreon-Sonderfolge mehr oder weniger demnächst auf. Wir planen so die Woche rund um den, 18., 19. Mai. Da ist nämlich keine englische Woche, denn die Woche hat Real englische Woche Champions League, die Woche darauf ist englische Woche in La Liga, also sprich Spieltag unter der Woche am 11.12. Und die Woche drauf, also roundabout 18. 19. Mai, gibt es eine Patreon-Fragen-Special-Folge, nur für euch Patreons, ihr es gewohnt seid, sprich, bis dahin dürft ihr uns gerne eure Fragen zukommen lassen, was euch auf dem Herzen liegt. Der Christian Casals hat übrigens CE Europa erwähnt. Das ist ein ganz, ganz kleiner, aber historischer Verein aus Barcelona, aus der Stadt Barcelona.
Gründungsmitglied.
Genau, darüber sprechen wir, glaube ich, in dieser Sonderfolge, weil das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Genau.
Johannes also so, hat auch schon was geschrieben, also ja.
Alles, was hier nicht ins Alltägliche passt, wie gesagt, an euren Fragen oder Hinweisen, packen wir in diese Special-Folge. Roundabout 18. Mai wird aufgenommen.
Die nächste normale Folge gibt es dann am 10. Mai. Real spielt ja am 9. abends gegen Sevilla das Topspiel. Vorher am Samstag 16:15 eben im Camp Nou Barça gegen Atletico. Also nächstes Wochenende wird wild. Mal gucken, ob ich dann von dem Champions League-Finale noch berichten kann. Aber nächster Spieltag geht's ab und dann hören wir uns am 10. wieder. Das war's, oder?
Das war's, glaube ich.
Reicht. Gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Nils. Du warst der Alex.
So ist es.
Immer noch. Auch später noch.
Auch später noch. In dem Sinne. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.